Kurznachrichten.
Und nun das Dossier.
9. April, Mittwoch 2025, die kleine Audiodatei. Ich war im Studio von Infrarot Medien. Ich hatte ja bereits erzählt, wir mussten unseren Termin ein wenig hin und her schieben, aber wir haben es geschafft und haben aufgezeichnet zu einem russischen Künstler. Das Ganze sollte hoffentlich auch schon als Filmversion bei Infrarot zu sehen gewesen sein. Bei uns kommt die Musik im Mai, aber natürlich, wenn wir uns treffen, gehen wir mit Ivan Rodionow die aktuellen Themen ein bisschen sprunghaft durch. Ich habe mir auch nur ein paar Stichpunkte gemacht. Er ist für mich einer der versiertesten Journalisten auf jeden Fall. Vor allem deine Kommentare schätze ich sehr, die sehr, sehr ins Detail gehen und auch eine sehr, sehr lange Vorbereitungszeit zum Ausdruck bringen. Jetzt machen wir es ein bisschen kürzer. Ich habe einfach ein paar Namen zusammengehauen. Dein aktuelles Gefühl zu Trump und Putin.
Dass sie sich gut verstehen, dass wirklich eine persönliche Chemie zwischen den beiden funktioniert, was aber eigentlich politisch nichts bedeutet. Persönliche Chemie hat auch zwischen Putin und George Bush Jr. Perfekt funktioniert, so wie die Zeitgenossen das erzählt haben. Und die Insider, aber politisch ging es überhaupt nicht. Und speziell unter Bush gab es einige politische Schritte der Amerikaner, die auch unter anderem zu der heutigen Konfrontation geführt haben, unter anderem die Entscheidung, aus dem ABM-Vertrag auszusteigen und dann den sogenannten Raketenschild in Osteuropa aufzustellen, der ganz offensichtlich sich gegen Russland richtet und eigentlich kein Schild, sondern vielmehr ein Schwert ist, also eine ganz klare Erstschlagkapazität. Und das trotz bester Beziehungen zwischen Putin und Bush, das nur so viel dazu, dass die persönlichen Beziehungen in der Politik nicht unbedingt vorrangig sind. Die sind aber hilfreich und notwendig, um, wenn es natürlich klappt, eine politische Wende herbeizuführen und eine Entspannung. Und da sehe ich wirklich durchaus Potenzial, dass es zu einer Entspannung kommt in der Beziehung zwischen Russland und den USA, zumindest viel früher, als es zwischen Russland und der EU die Beziehungen sich entspannen könnten. Und ich würde sogar vielleicht Wetten darauf abschließen, dass der Direktflug zwischen Moskau und New York oder vielleicht Vladivostok und Los Angeles oder Seattle früher startet als ein Flug zwischen Berlin und Moskau oder Frankfurt-Moskau. Da muss man sicherlich noch darauf warten. Insofern, ich hoffe, dass die gute Kommunikation, auch menschlich diese die Fähigkeit, sich gut miteinander zu verstehen, dazu beiträgt, dass Trump und Putin zu einem Friedensabkommen sich durchringen können, dass beiden Seiten eigentlich Rechnung trägt und man soll sich nicht täuschen, die andere Seite in diesem Krieg sind die USA und die NATO. Nicht so sehr die Ukraine. Die Ukraine ist nur das Instrument und das Mittel zum Zweck.
Dann kommen wir zu den nächsten Namen. Hier teile ich übrigens deinen Optimismus ein bisschen. Das sehe ich auch so. Da bin ich auch etwas optimistisch. Netanyahu, Orban ist auch ein sehr, sehr interessantes Treffen.
Ja, es ist schon natürlich nicht ohne. Wenn Netanyahu, nachdem das internationale Tribunal in Den Haag fahndet, sich mit einem Regierungschef der Europäischen Union trifft und die beiden sind die Bad Guys der EU, die beiden sind natürlich, auf die beiden ist Brüssel überhaupt nicht gut zu sprechen. Das verbindet sie natürlich. Und vielleicht auch diese Macherart, was die beiden und auch sie mit Trump verbindet, was wahrscheinlich auch zu besseren Kommunikation zwischen den beiden führt. Da kann man wirklich sich zurücklehnen, sich eine Popcorn-Tüte holen und entspannt darauf warten, wie die deutschen Systemmedien dann darauf wettern und wie sie die beiden beschimpfen. Vielmehr vielleicht Orban als Netanyahu, weil Netanyahu doch unter dem allgemeinen Schutz steht, der Stadt Israel genießt in den deutschen Medien. Aber nicht desto weniger, Netanyahu ist natürlich einer, auf den gern auch eingepeitscht wird, wie auf Orban. Also insofern darf man durchaus die Shitshow in den deutschen Medien genießen.
Es ist ja auf jeden Fall auch so, dass die Nachrichten aus Israel und aus dem Gazastreifen eher bedrückend sind und dass da vielleicht weniger Optimismus vordergründig jetzt gezeitigt sein müsste, wenn man da jetzt auch an Trump denkt. Das scheint ja immer weiter auch zu eskalieren. Aber vielleicht sind diese Gespräche doch ganz gut. Vielleicht kann sich auch Russland dann einbringen über die Kontakte von Orban. Russland und Israel hatten ja auch sehr, sehr lange engere Beziehungen.
Ich denke nicht, dass Orban jetzt etwas zur Beilegung des Nahostkonflikts beitragen kann. Und natürlich, was du sagst, das, was die israelische Armee in Gaza anrichtet oder in Beirut, das ist ja ein reiner Horror und Massenmord. Aber das muss man jetzt nicht unbedingt persönlich mit der Figur Netanyahu verbinden, was allerdings oft gemacht wird. Denn egal welcher Premierminister, egal welche Regierung, Israel hat sich im Grunde in allen seinen Kriegen so angestellt, natürlich die defensiven Kriege ausgenommen, aber seit spätestens dem Jahr 1973 führt Israel so hauptsächlich Angriffskriege, auch wenn dieser jüngste Krieg natürlich mit dem Überfall des Hamas auf Israel begründet wurde, aber die Reaktion der israelischen Armee geht weit, weit über jedes Maß hinaus und über jede Selbstverteidigung hinaus. Und ich würde es nicht unbedingt persönlich auch alles auf Netanyahu und seine besonderen Zynismus oder Brutalität abwälzen. Das ist der israelischen Armee generell eigen und was ich selbst auch als Reporter im Nahost, in Israel und in den palästinensischen Gebieten erlebt habe, auch seitens des israelischen Militärs, das ist eine unglaubliche Menschenverachtung gegenüber der arabischen Bevölkerung. Insbesondere bei den Soldaten, bei denen übrigens sehr viele Sowjetunion-Stämmige sind, ja. Das ist natürlich ein Vorteil für einen russischen Reporter, wenn man da unterwegs ist. An jedem Checkpoint, wenn da drei Soldaten stehen, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit einer von denen entweder aus Russland oder aus Kasachstan, also Ukraine oder Moldawien, und der quatscht dich auf Russisch an und dann fragt man natürlich aus, hey, wo hast du gedient und so weiter und bei welchen Streitkräften Teil und etc. Aber da muss man auch natürlich klar sagen, dass was sie dann über ihren Gegner dir erzählen, so unter vorgehaltener Hand oder im Prinzip auch frei heraus, das ist wirklich Menschenverachtung hoch drei.
Ja, ja.
Unabhängig von jedem Netanyahu oder Bennett oder wie auch immer der Mann im Amt des Ministerpräsidenten heißt.
Ja, auch immer wieder klug, diese einzelnen Personen auch nicht überzubewerten. Sie regieren ja nicht alleine. Jetzt führen wir mal zwei zusammen. Schlagwort Deutschland und die EU, die liegen im Moment sehr nah beieinander. Wie schätzt du beide ein im Handeln?
Deutschland und die EU, das sind die beiden Opfer des Trumpschen Zollkrieges. Ja, ach, die Armen. Ja, was kann ich schon sagen?
Mitleid.
Ja, was kann ich schon sagen? Die EU ist, ich fühle mich immer öfter, immer deutlicher an die späte Sowjetunion erinnert. Mhm. Und unser Protagonist in unserem heutigen Musikteil, Mike Naumenko, der widerspiegelt auch sehr, sehr stark und sehr deutlich diesen Zeitgeist und dieses Zeitgefühl der absoluten Ausweglosigkeit einer Sackgasse. Und spielt dazu natürlich da mit hinein auch ein gewisser erzwungener, vielleicht sogar Zynismus bei der jungen Generation, die in den frühen 80er Jahren in der Sowjetunion aufgewachsen ist, wo wirklich allen klar war, dass es keine Ideologie, keine Überzeugung mehr gibt, nur einfach Massenverarsche, um es auf Deutsch zu sagen, und alle nur Mitläufer sind und überall nur Konventionen, aber keine echten Überzeugungen. Und da muss man auch natürlich dazu sagen, dass diese späte Sowjetunion eigentlich zwar ein autoritäres System war, aber im Prinzip schon vegetarisch. Also die Leute wurden dort nicht so verknackt nach dem Strafgesetzsparagrafen für die antisowjetische Agitation und Propaganda, analog zu Hass und Hetze heute in Deutschland. Und wenn ein niedersächsischer Staatsanwalt in diesem denkwürdigen Beitrag von NBC News sagt, dass allein seine Arbeit, sein Arbeitskreis 3500 Gesinnungsdelikte im Jahr verfolgt und ermittelt, meine Güte, dann ist dagegen die späte Sowjetunion, die so bedrückend war für Leute wie Mike Nauminko, ja, fast schon ein Sandkastenspiel. Ja, es ist natürlich stark überzogen, aber trotzdem, der Zeitgeist und das Lebensgefühl hat immer mehr Features, immer mehr Stränge und Elemente von dieser späten Sowjetunion, die ich erlebt habe und die sich auch so niedergeschlagen hat in der Rockmusik, die ich so mag, nämlich das Gefühl, dass das, was einem erzählt wird, keinen Sinn mehr hat, keinen Wert mehr hat, dass das alles gelogen ist und dass in Wirklichkeit es nur um die Aufrechterhaltung der Machtverhältnisse geht und um nichts anderes. Und dass es ein gewisses abgekartetes Spiel ist zwischen den Machthabenden und dem Objekt der Machthabenden, wo nach dem berühmten Ausspruch von Alexander Solzhenitsyn, wir wissen, dass Sie lügen und Sie wissen, dass wir wissen, dass Sie lügen und Sie lügen trotzdem weiter.
Ich nehme im Moment noch sehr viele sehr Überzeugte wahr und hoffe, dass du dann recht hast und dass der Opportunismus zunimmt. Man nimmt ja zumindest bestimmte Dinge wahr. Giorgia Meloni zum Beispiel wendet sich sehr Richtung USA. Und bei der NATO, das wäre jetzt der dritte Punkt hier gewesen, muss ich zumindest heute früh lachen, weil Mark Rutte wohl bekannt gegeben hat, dass sich alle bestens verstehen und dass Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich habe einen holländischen Kollegen und da war ja Mark Rutte Regierungschef und über den lachen sie in Holland alle. Der kommt wohl auch in die Tür rein und duzt sich mit jedem und stellt ein Heineken auf den Tisch. Also so muss so ein Geselliger. Insofern musste ich heute früh an diese Position denken. Da lassen wir mal die NATO aus und überspringen das und gehen jetzt aber auch zu einem letzten Teil, wo sie uns so ein bisschen die Zähne durchaus zeigen. Also auch zeigen, dass sie schon noch Power haben, die Instrumente auf den Tisch legen. Ich fasse mal zusammen, natürlich Frankreich, Marine Le Pen, Rumänien, Georgescu und auch Gagausien, die Frau Gutsu.
Ja, Evgenia Gutsu, die
Regierungschefin.
Ende März festgenommen wurde bei dem Versuch, Moldawien zu verlassen am Flughafen. Ihr wurde ihr Pass eingezogen und seitdem sitzt sie in der Untersuchungshaft. Es hat schon die erste Anhörung stattgefunden, bei der sie per Videocall zugeschaltet wurde, weil sie eben nicht aus ihrer Zelle freigelassen wird, nicht einmal, um sie ins Gerichtsgebäude zu überstellen. Und das Ganze erinnert wirklich sehr stark an die Festnahme von Călin Georgescu in Rumänien und an die jüngste Verurteilung von Marine Le Pen in Frankreich. Das fügt sich im Grunde in dieselbe Reihe von politisch motivierten Festnahmen, Verhaftungen und politisch motivierten Prozessen. Und das ist schon bemerkenswert, wie auch die deutsche Presse darauf reagiert, auf eine Selbstverständlichkeit. Ja, natürlich, der Călin Georgescu, der hat doch seine Umsätze für die Wahlkampagne jetzt verschleiert oder nicht ordentlich ausgewiesen und außerdem hat er eine unerlaubte TikTok-Kampagne bestellt, die in Wirklichkeit von der Regierungspartei bestellt und bezahlt wurde. Und das wird überhaupt nicht hinterfragt, nicht im geringsten angezweifelt, wobei das alles schon längst aufgeflogen ist und nachweislich eine Lüge ist. Und das kommt überhaupt nicht an bei den deutschen Medien. Und sie nehmen das auch einfach so hin, achselzuckend, dass gegen Marine Le Pen dieses absolut absurdes Urteil ausgesprochen wird. 4 Jahre Haft, von denen sie dann 2 zu Hause mit einer Fußfessel absitzen muss. Dafür, Achtung, wenn ich das richtig verstanden habe, weil sie die ihrer Partei zustehenden Zuschüsse der EU für die Mitarbeiter des Parteiapparats als Gehälter ausgegeben hat und nicht für die Mitarbeiter der Fraktion allein. Und das soll jetzt eine Straftat sein, also dass sie auch die Mitarbeiter von Rassemblement National bezahlt hat, die dort hauptamtlich beschäftigt sind und nicht die Angestellten der Fraktion allein. Na, wenn das jetzt ein Straftat ist, die mit 4 Jahren Haft geahndet wird, dann wo sind wir wirklich? Das ist schon, geht schon weit darüber hinaus, was so in der späten Sowjetunion vorherrschte an Repression.
Ich finde bemerkenswert, dass wir es hier bei allen drei Fällen ja auch um Politiker zu tun oder mit Politikern zu tun haben, die eine sehr, sehr große Wählerschaft auf sich vereinigen. Also die Frau Gutsu in Gagausien liegt, glaube ich, fast bei 100% mehr oder weniger, aber auch Ceausescu und Le Pen sind sehr erfolgreich, wie bei uns die AfD ungefähr. Wir reden hier von über 30%. Wenn jetzt mal so vergleichbare Sachen, selbst in Weißrussland, die sogenannten Oppositionellen hatten also selbst nach seriösen Schätzungen lagen so bei 10%. Jetzt können wir gerne 10% Fälschung noch draufrechnen, aber dann sind wir immer noch nicht bei fast 40%.
Ja, Ceausescu war oder wäre der reichste Kandidat gewesen, natürlich. Der war auch nach allen Umfragen und nach dem Ausgang der ersten Wahlrunde der führende Präsidentschaftskandidat, ebenso Marine Le Pen, die auch auf einen, möglicherweise auf einen Wahlsieg 2027 zusteuerte, bis ihr dann Bein gestellt wurde. Und zwar auf diese absolut dreiste Art und Weise, unter wirklich absolut fadenscheiniger Begründung der Veruntreuung von EU-Geldern.
Und Frau Gutsu war schon gewählt. Die war auf jeden Fall
schon. Frau Gutsu war schon gewählt, aber sie stand im Wege der brüsselfreundlichen moldawischen Präsidentin Sandu, die auch unter fragwürdigen Umständen wiedergewählt wurde, nur durch die Stimmen der Diaspora Moldawier allein. Denn in ihrem Land hat sie verloren.
Hat sie
und nur durch die Stimmen der Diaspora hat sie dann doch gewonnen. Natürlich wurde ihr als der große Sieg der Demokratie, der prodemokratischen Kräfte verkauft, und Ceausescu wird nicht anders als Rechtsradikaler oder Putin-Freund, Putin-Fan tituliert, und das allein soll ihn delegitimieren, allein schon diese Wortwahl. Und Gutsu, die ist die gewählte Chefin, Regierungsvorsitzende der Autonomen Republik Gagausien, und ihr wird auch unter völlig herbeigeholten Begründung jetzt, zuerst mal wurde sie festgenommen und jetzt wird er einen dann Prozess gesponnen und gestrickt, wo ihr auch Veruntreuung von Geldern dann, meines Wissens, wenn ich das richtig erfahren habe, angelastet wird.
Wir werden dranbleiben an den Themen, denke ich. Beim nächsten Mal treffen wir uns musikalisch zu Autograf. Ich bedanke mich, Ivan Rodionow.
Sehr gern, Marcel. Freut mich, immer wieder mit dir diese Beiträge für Radio Marabu zu machen und diesmal ausnahmsweise auch für Infrarot im musikalischen Teil. Danke, liebe Zuschauer und Zuhörer, und bis demnächst.
Deutsch-russische Freundschaft, Brücken bauen mit mir und Ivan Rodionow in der kleinen Audiodatei, und nicht verpassen, Ivans Vinylkiste auf Infrarotmedien. 80 Jahre Sieg über den Faschismus, dem Siegesjubiläum gewidmet, eine Sojus-Rakete mit Raumfahrern aus Russland und den USA ist zur ISS gestartet. 50 wissenschaftliche Experimente sind geplant. Russia Today übertrug live. Wenn die faschistische Reaktion auch schmollt, es wird uns in unseren Freundschaftsbemühen nicht hindern. Die Chefin von Russia Today, Margarita Simonyan, wurde 45 Jahre alt. So geben auch wir Glückwünsche. Es lobte der Außenminister Sergei Lavrov. Sie macht eine schwere Zeit durch. Ihr Ehemann liegt nach einem Herzinfarkt im künstlichen Koma. Alles Gute ihr.
Guten Morgen und herzlich willkommen bei Today. Mein Name ist Vadim Ivanov und es geht wieder los.
Dieser Vadim Ivanov ist übrigens auch noch bei Russia Today. Meine Freundin mag seine Stimme. Was hat sie? Meine! Mag auch Roland Kaiser, war auch mal auf einem Konzert nicht mit mir. Roland Kaiser, jetzt Deutschlands Philosoph. Via Schlager.de lässt er das Volk wissen, Organtransplantation ist ein sehr wichtiges Thema. Lieber Organspender und Organspenderin Ron, es ist doch schön, wenn die Künstler sich einbringen. Tatort-Clown Jan-Josef Liefers. Wir können unser Geschlecht ändern, haben aber keine Wohnungen.
Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen.
Als dann ein wenig Gegenwind kam, hat er aber ganz schnell wieder Bitte, bitte gesagt.
My side is I can't hear you.
Des Elon Musks Vermögen unter 300 Milliarden gefallen. Ich glaube aber doch, aus dem Gröbsten ist er weiterhin raus. Aus den kunterbunten Freundschaftsstudios von der Ostsee ist hier die kleine Audiodatei für Mittwoch, 9. April 2025. Und wahrgenommen auf Fremja, der großen russischen Hauptnachrichtensendung, produziert am Fernsehturm in Moskau. Briefe aus dem großen Vaterländischen Krieg werden vorgestellt jeden Abend. Damit grüßen wir auch alle faschistischen Kriegstreiberinnen und Kriegstreiberon. Auch grüßen wir unseren Hörer Heiko. Er kommentierte auf Odyssee. Zur gestrigen Audiodatei Schwarzer Montag. Meine große Hoffnung ist, dass Russland und China und eventuell einige BRICS-Staaten einen Plan B für den Worst Case haben. Es kann doch nicht sein, dass 15% der Weltbevölkerung dem großen Rest das Leben zerstören. Was Israel mit den Palästinensern macht, haben die USA mit den amerikanischen Ureinwohnern auch gemacht. Da gab es für jeden Indianerskalb eine Prämie. Man hat die Bisons fast ausgerottet, um den Indianern die Lebensgrundlage zu nehmen. Es gibt kluge, warnende Stimmen aus den USA, die vor einem Krieg gegen Iran warnen. Dieser würde zu einer gigantischen Ölkrise führen und die westlichen Ökonomien pulverisieren. Ich sollte mir wohl ein Buch kaufen, welche Pflanzen und Kräuter im Wald essbar sind. Die Tagesschau meint, bis zum Mittag soll es Einigungen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD, die CDU wird ein weiteres Mal Union genannt, geben. Ein bisschen CSU gehört auch noch dazu. Annalena Baerbock erklärt, es ist falsch, dass die Grünen im Osten Deutschlands schwächer sind. Focus Online kommentiert, die Grünen haben außenpolitisch ausgedient. Grund, Annalena Baerbock würde den israelischen Premier Netanyahu auf deutschem Boden verhaften.
Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja, da.
Springers Welt stellt fest, Friedrich Merz wollte die AfD halbieren. Nun ist sie oben gleich auf in aktuellen Umfragen. Die Tagesschau beschäftigt sich mit Donald Trump.
Die Amerikanerinnen und Amerikaner haben gewählt. Donald Trump hat die Wahl gewonnen. Dazu gratulieren wir.
Zusammengefasst, neue US-Sonderzölle in Kraft. Das Weiße Haus muss Associated Press wieder Zugang gewähren. Donald Trump will den US-Kohleabbau vorantreiben und verlegt Soldaten von einem wichtigen Stützpunkt in Polen. NBC News berichtet, tausende Soldaten sollen aus Osteuropa verlegt werden, abgezogen werden, auch aus Rumänien.
Sarah kommt.
Sarah Wagenknecht fordert ein Ende der Abhängigkeit von den USA wirtschaftlich, energiepolitisch. Sie setzt auf BRICS-Staaten und eine Rückkehr zu russischem Gas. Pipeline-Gas.
Macht Nord Stream 2 auf.
Ein neues Problem hat der ukrainische Präsident Zelensky.
Give us a credit.
Diesmal kein fiskalisches. Die Ukraine hat nach Angaben von Zelensky in der Region Donetsk zwei Chinesen festgenommen. Er sieht Chinesen, meint, diese haben für Russland gekämpft.
Drei Chinesen mit dem Kontrabass saßen auf der Straße und erzählten sich was.
Und der Chinese heißt Shumin und ist am Sonntag wieder zu hören hier in der kleinen Audiodatei. Zelensky fordert eine Erklärung von Peking. Was berichtet CGTN? Davon nichts, aber die USA müssen Verleumdungen gegen China einstellen. China will seine Landwirtschaftsentwicklung weiter fördern. Und Ministerpräsident Li Qiang telefoniert mit Ursula von der Leyen. Humorbeauftragter der russischen Föderation Dmitri Medvedev. Er erklärt, selbst wenn der Ukraine-Konflikt endet, ist eine atomare Abrüstung in naher Zukunft unmöglich. Die USA und ihre Verbündeten sind verantwortlich, dass das Rüstungsabkommen START 3 das Risiko eines Atomkriegs nicht verringert hat. Medvedev wirft Bidens Regierung vor, sie habe darauf beharrt, keine Gefahr eines Atomkonflikts bestehe. Er nennt es zynische Lüge. Die Trump-Regierung erkennt das zumindest in Worten an. Die europäischen Idioten, Originalton Medvedev, seien sich darüber nicht im Klaren. Das russische Parlament ratifiziert einen russisch-iranischen Partnerschaftsvertrag. Georgiens Premier Koparidze sieht den Deep State als Kriegsprofiteur, wirft dem Westen vor, den Ukraine-Krieg absichtlich am Laufen zu halten. Er nennt auch gezielte Einflussnahme auf sein Land. Es berichtet Russia Today. Nochmal alles Gute, Margarita Simonian.
RT.de.
kritisch bleiben.
Sie hat ja armenische Wurzeln, kommt aber aus Krasnodar. Aus Sacharowa. Sie, Moskau, ich weiß. Die USA und der Iran wollen verhandeln. Atomprogramm. Amnesty International, die Zahl der Hinrichtungen weltweit gestiegen. Maria Butina. Tausende Menschen aus unfreundlichen Ländern sind bereits nach Russland eingewandert. Die scharfe Knarrenfreundin sitzt in der Duma, vertritt das Einwanderungsprogramm Welcome to Russia. Dann noch White Russia. Igor Sergejenko erklärt vor Journalisten, in Weißrussland sind die Nazis auf größeren Widerstand gestoßen als in anderen Ländern. Er ist Vorsitzender der Repräsentantenkammer.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Heute wollten Freitag vielleicht ein paar Tropfen. Weiter wechselhaft und nicht vergessen, das war die trockenste Audiodatei seit Tagebuchaufzeichnungen.
Machabu. Alternative Music.